Talk mit Tees.
Immer schon habe ich gemerkt, dass meine Stärken eher darin liegen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ich wollte immer schon als junger Teenager immer gucken, ob ich das wohl den nächsten Schritt wohl schaffen könnte. Diese Boote sind wahnsinnig schnell, die sind wahnsinnig aggressiv. Die Fäulen, also die fliegen auf dem Wasser. Das heißt, ich hatte erwartet, dass das mich wirklich an das Äußerste meiner Grenzen bringen würde. Alles, was man über Körperhygiene sich angeeignet hat an, ich sag mal, Maßstäben, muss man erstmal über Bord werfen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Ich will irgendwann mal vorm Kamin auf dem Schaukelstuhl sitzen und auch was zu erzählen haben meinen Enkelkindern.
Und ich glaube, da dürfte sich auch jetzt schon so einiges angesammelt haben. Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich liebe es ja, durch meine Gäste in ganz neue Themengebiete einzutauchen. Mein Gast heute ist Sanni Boyke, deutsche Seglerin aus Kiel, Olympia-Silbermedaillengewinnerin, und sie hat einen Traum und ein ganz großes Ziel. Sie lässt sich zur Hochseeseglerin ausbilden. Und das sind mal nun ganz andere körperliche, auch psychische Herausforderungen, ist etwas ganz anderes als das olympische Segeln. Hier geht es darum, über Wochen oder auch um die halbe oder auch die ganze Welt um die Wette zu segeln mit all den Unwägbarkeiten. Aber wenn eine sich da behaupten kann in dieser, ja, oft Männerdomäne, dann ist das Sanni Boyke, die es schon immer irgendwie gemocht hat, sich aus ihrer Komfortzone herauszubegeben. Und davon habe ich noch nicht viele getroffen. Denn das bedeutet an sich ja schon, es ist nicht immer angenehm. In ihrem Buch Gegen den Wind hat sie sogar von einem Hang zum Masochismus geschrieben, was sie aber revidieren möchte, wie ihr gleich in diesem Podcast hört. Ihr bekommt einen ganz guten Eindruck, was man alles alleine auf hoher See erleben kann. Ich habe auf jeden Fall nach dieser Begegnung eine komplett andere Vorstellung vom Offshore-Segeln, vom Hochsee-Segeln und will in Zukunft verfolgen, was Sanni erreicht und was eben auch nicht. Kommt mit uns auf hohe See, wobei die Strapazen schon an Land anfangen.
Ein Podcast von SWR 3.
Ahoi.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Christian.
Die einzige deutsche Profiseglerin, die von ihrer Liebe zum Meer leben kann.
Das klingt sehr romantisch.
Es klingt richtig romantisch.
Stimmt.
Die nächsten 60 Minuten wird von der Romantik wahrscheinlich nicht mehr viel übrig bleiben, glaube ich.
Ach doch, ich habe schon eine große Liebe zum Sport, aber ich muss auch mit ein paar Vorurteilen aufräumen, das stimmt.
Denn das Hochseesegeln, das ist Leistungssport. Du willst auf jeden Fall als erste deutsche Frau nonstop und alleine um die Welt segeln. Das ist das große Ziel im Augenblick. Du willst zeigen, dass auch Frauen Abenteuer können. Bis 2021 hast du dann Olympiasegelsport gemacht, hast im dritten Anlauf dann auch olympisches Silber gewonnen. Und nach 15 Jahren war dann aber Schluss. Jetzt willst du richtiges Abenteuer. Am Sonntag will die Sanni mit uns segeln gehen. Wir sind ja am Sonntagvormittag hier.
Wäre das nicht wunderschön?
Wäre das nicht wunderschön? Wir wollen vor allem aber jetzt mal über diese Hochsegelkarriere sprechen, die dein aktuelles Leben ausmacht. Das ist ja eine ganz krasse Entscheidung. Das ist jetzt nicht, dass man von einem etwas kleineren Segelboot in ein etwas größeres Segelboot wechselt. Das ist quasi ein anderes Universum. Wann war dir Olympiasegeln nicht mehr genug?
Da gibt es leider nicht diesen einen Moment, den du meinst. Und ich glaube, es wäre auch sehr vermessen von mir zu sagen, dass olympisches Segeln mir nicht genug ist. Ich habe meine Karriere, wenn ich zurückblicke drauf, bereue ich nichts. Ich vermisse die Leute, mit denen ich damals mehr zu tun hatte als jetzt. Und das ist wirklich auch ein ganz wunderbarer Sport. Aber immer schon habe ich gemerkt, dass meine Stärken eher darin liegen, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Also wenn an Bord irgendwas kaputt ging, dann fand ich es total spannend, eine kreative Lösung für dieses Problem zu finden. Und auch wenn eher mehr Wind war und man aggressiv sein musste und so den Seebären rausholen musste, der dem Sturm wieder trotzt.
Du siehst ja gar nicht aus wie ein Seebär, muss man sagen. Viel von Seebär ist da nicht äußerlich.
Ich probiere privat dann was anderes auch mal rauszuholen. Das stimmt. Also wenn ich dann diesem Sturm wieder trotzen musste, dann habe ich gemerkt, dass das eher meine Fähigkeit und meine Stärken waren. Wohingegen mir dieses Perfektionistische immer eher schwer fiel und das musste ich erarbeiten. Also an jedem kleinen Detailchen zu arbeiten.
Also
wirklich in die letzte kleine Ecke des Sports zu gehen.
Mhm. Um nochmal 1 Meter pro Sekunde nochmal schneller rauszuholen.
Genau.
Nochmal einen halben Knoten.
Und auch gerade was so die Disziplin angeht mit immer Training, gesund essen, früh schlafen gehen. Also das sind alles Dinge, die musste ich mir, das habe ich auch am Ende getan natürlich, also habe ich auch erlernt, aber es entspricht nicht meinem Naturell.
Okay, beim Olympiasegeln war das alles nötig. Ich hätte gedacht, das ist ja auch beim Hochseesegeln nötig, aber vielleicht nicht ganz in dem Maße.
Da kommen wir ja gleich drauf zu, wie die Charakteristik dieses Sports ist. Genau. Genau, dann habe ich immer schon gemerkt, ach, eigentlich glänze ich dann in eine Situation, die gerade beim Hochseesegeln ganz gefragt sind. Vor allem dieser Improvisationsgeist. Mhm. Vor allem lange auf dem Wasser sein, vor allem mit viel Wind auskommen. Und dann habe ich immer schon gedacht, ach, das wäre eigentlich, glaube ich, eine Karriere, die wäre was für mich. Und ich habe das dann ein paar Mal ausprobiert während meiner olympischen Karriere.
Ja.
Und ich kam jedes Mal mit einer Motivation und einer Energie zurück, die mich darin bestärkt haben, dass das danach mein Weg sein könnte. Und auf der Zielgeraden nach Tokio war das meine ganz, ganz große Motivation, mein ganz, ganz großer Kraftgeber,
ja,
dass wenn ich in Tokio gut segel, dass ich dann mir eine viel, viel bessere Chance erarbeite, mich in dieser neuen Welt, in dieser neuen, naja, Rangordnung würde ich fast sagen, dann beweisen zu können mit einer Olympiamedaille. Das ist ja so ein ultimativer Kompetenzbeweis.
Ja. Und was aber trotzdem nicht leicht ist, ne? Also da reinzukommen in den Hochsegelsport, denn man braucht ja immer Menschen, die einen unterstützen, die einen finanzieren. Das kostet unglaublich viel Geld. Das ist kein Selbstgänger, auch nicht als Olympia-Zweite.
Das stimmt, das ist gar kein Selbstgänger. Was mir die Olympiamedaille auf jeden Fall dann gebracht hat, war eine gewisse Kredibilität,
mhm,
dass ich lange durchhalten kann, dass ich fokussiert an einem Ziel arbeiten kann. Man kann sich vorstellen, wenn so ein Unternehmen entscheidet, ich stecke Summe XY in eine Person, aber nach 2 Jahren sagt die, ich bin mal raus aus dem Ganzen, das wurde mir zu heikel. Das ist ja ein extrem großes Risiko. Und das Risiko konnte ich, oder weiß ich ja selber, dass ich das nicht bin, aber diese Medaille ist auf jeden Fall der Beweis, dass ich zäh bin und durchhalten kann.
Du hast dann da mal reingeschnuppert. Du hast dann jemanden gefunden, der dir dann auch mal ein Boot zur Verfügung stellt und du hast versucht, in diese Szene hineinzukommen, was dir auch gelungen ist. Du bist dafür nach Frankreich gegangen.
Ja.
Das ist quasi das Mekka des Hochsegelns, Hochseesegelns. Was hat dich, obwohl du mal reingeschnuppert hattest, ein kleines bisschen, was hat dich trotzdem überrascht? Was hat dich dann auch kalt erwischt?
Tatsächlich etwas, womit ich nie gerechnet hätte, war, dass mir die kulturelle Barriere so hoch erscheinen würde. Also als Sportler in Deutschland oder als Sportler im olympischen Sport durfte ich mich ganz anders bewegen und verhalten als Sportlerin im Hochseesegeln und in Frankreich. Ich muss mal ganz doll aufpassen, dass ich nicht zu sehr attackiere, weil die Franzosen haben auch wahnsinnig tolle Seiten, wirklich wahnsinnig, sind wahnsinnig leidenschaftlich und abenteuerlich. Und aber so wie man Dinge bekommt in Frankreich, das bekommt man in Deutschland auch die Dinge, aber ja, wie soll ich es nochmal? In Deutschland bekommt man Dinge anders als in Frankreich, beziehungsweise in Deutschland fällt man gleich mit der Tür ins Haus. Und in Frankreich, da muss erstmal ein bisschen aufgewärmt werden. Es geht sehr viel mehr um das soziale Zwischeneinander. Und ich als deutsche Olympiasportlerin bin halt da reingekommen wie der Elefant in den Porzellanladen und habe gesagt, ich brauche das, das, das und das, weil so läuft das bei uns in Deutschland. Wir sind ja so effektiv. Und wir fragen nicht, wie es dem anderen geht. Und in Frankreich, da will man erstmal wissen, ja, wieso die Familienverhältnisse sind und weiß ich nicht was. Da muss man erstmal so ein bisschen Smalltalk machen.
Bei wem zum Beispiel? Wer wollte das wissen? Um was für ein Gespräch geht's hier?
Natürlich übertreibe ich auch ein bisschen, aber man braucht Segel, man braucht Leinen, man braucht technischen Support, also für die Elektronik an Bord, für die Computer, also dann IT. Training, ja, wo soll ich weitermachen? Also alle Teile, die zu so einem Boot gehören.
Ja.
Dazu gehört Wartung und auch, ja, da brauche ich natürlich dann die Franzosen vor Ort, die mir wohlgesonnen sind und die mich dabei unterstützen und die mir dann auch diesen Service liefern.
Ja, Lorient,
genau,
so heißt dieser Ort, der für die Hochseesegler das absolute Mekka ist. Du bist ja jetzt seit 2-3 Jahren ungefähr oder schon etwas länger, na, knapp 3 Jahre sind es, glaube ich.
Mhm.
Was bedeutet dir dieser Ort?
Ja, dieser Ort ist ein ganz, ganz besonderer Ort, weil er ganz viele Seiten, die ich liebe, miteinander verbindet. Also er ist direkt am Meer gelegen.
So wie Kiel, deine Heimat?
Genau, das Meer sieht da aber anders aus. Also da kommt, das liegt da an der westfranzösischen Küste, also frontal vorm Atlantik. Das heißt, da kommt einfach richtig Wind an und richtig Seegang an. Und das ist so, ja, das Wetter ist da so pur. Das ist das eine, man kann da auch surfen, ich liebe Surfen. Diese schroffen Felsen ist eine Natur, die ich unheimlich gerne sehe, mit diesen schönen Leuchttürmen. Naja, und dann natürlich einfach diese wahnsinnige Infrastruktur am Hafen, die so viele Segelteams beherbergt wie, glaube ich, kein anderer Ort auf der Welt und der dazugehörige Support. Also ich glaube, vor Ort sind ungefähr so 3.000 bis 4.000 Leute, haben mit dem professionellen maritimen Sektor arbeiten die drin. Das heißt, es geht nur um Segeln, nur um Verbesserung und Leistung in unserem Sport. Es ist wahnsinnig schön und motivierend dort für einen Segler.
So wie New York für Theater zum Beispiel.
Genau.
Oder so weiter. Das heißt, wenn du in Lyon bist, dann weißt du wahrscheinlich gar nicht, wohin gucken, vor lauter Masten, oder? Du siehst den Horizont vor Masten nicht. So stelle ich mir das vor.
Fast.
Fast. Du bist also dort hingegangen. Das war für dich eine Entscheidung. Das war auch eine Investition, denn du wolltest dieses Hochseesegeln. Du wolltest es lernen. Du wolltest dazugehören. Du wolltest diese krassen Wettbewerbe. Wir reden von um die Welt am Ende, von tausenden Kilometern, durch Orkane, durch Stürme. Da wolltest du durch. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich habe so eine Ahnung, auch durch dein Buch, wie krass dieser Sport ist. Aber man hat immer das Gefühl und die Angst, man kann es denen, die zuhören, nicht vermitteln.
Ah ja?
Ah, du hast es nicht.
Ich habe immer eher Angst, dass ich ein bisschen zu hart wirke, weil im Endeffekt gehe ich meiner Leidenschaft nach. Und ja, das ist manchmal wahnsinnig brutal. Und für mich der Schritt nach Frankreich zu gehen war vor allem, naja, ich habe im Olympischen gelernt, dass man sich immer mit dem Besten messen muss. Das heißt, wir Frauen haben mit Männerteams trainiert, weil die einfach immer ein bisschen mehr Kraft haben, ein bisschen mehr Gewicht auf die Kante bringen und dadurch immer schneller waren. Das heißt, wir haben immer einen auf die Nuss gekriegt, aber im Endeffekt hat uns das nach vorne gebracht. Und das war eigentlich so eine ganz rationale Entscheidung. Wo sind die Besten? In Frankreich. Gut, wo sind die meisten Besten? In Lorient. Und dann habe ich halt danach noch herausgefunden, dass dass die Vegetation, also die Natur da unheimlich schön ist. Also es war eigentlich eine ganz, ganz rationale Überlegung, wo halte ich mich auf, um mir das größte Glück zu verschaffen für meinen Sport, in meiner Karriere sozusagen.
Du bist dann in einem miefigen Klassenzimmer, wie schon damals in der Schule gelandet,
ja.
Dort in Lorient. Wie bist du aufgenommen worden? Als einer, der plötzlich in die Szene vorstoßen möchte und dann ist da auch noch eine Frau. Du schweigst.
Ich schweige.
Du lächelst und schweigst.
Es dauert. Also ich habe mittlerweile einen viel, viel größeren Respekt vor jedem Integrationsprozess gewonnen. Also es war ein miefiges Klassenzimmer, Linoleum, Fußboden, so wie man sich das vorstellt. Und ich war umringt von Männern und dachte mir so, wo sind denn die anderen Frauen? Naja gut, das sollte sich herausstellen, dass ich die Einzige war und auch die Einzige, die extern dazu kam. Also aus dem Ausland dazu kam. Es gab ein paar, oder es gibt auch immer noch ein paar Iren, aber die waren dann irgendwie schon seit 5, 8 Jahren da und gut integriert. Und ja, der Anfang, der war wirklich, wirklich hart, weil ich dachte ja, ich lerne die Sprache vor Ort, wenn ich da bin. Habe aber die Rechnung nicht damit gemacht, dass ich sehr viel alleine auf meinem Boot sein werde, wo ich natürlich mit mir selber Deutsch spreche. Das heißt, ich konnte so nach einem halben Jahr, war mein Französisch immer noch relativ bröckelig und der Franzose redet ja leider nicht so gerne Englisch, nur im äußersten Notfall. Das heißt, für eine sehr, sehr kommunikative Person wie mich, ja, musste ich da vor allem sehr, sehr viel Eigenkommunikation üben, um auf meinen täglichen Bedarf an Plapperei zu kommen.
Gut, du bist da auf lauter Einzelgänger gestoßen, oder? Du kommst in dieses Klassenzimmer und ihr, die meisten davon natürlich auch Einhandsegler. Mhm. Das ist ja auch eben eine ganz wichtige Sparte, quasi dieses Alleine-Segeln. Mhm. Ja, was hast du erwartet, ne? Also lauter Einzelgänger.
Das stimmt, aber so schlimm sind sie natürlich nicht. Also jeder von denen ist unheimlich nett und liebenswürdig, wie ich später herausgefunden habe.
Aber erst später.
Aber natürlich, wenn du alleine mehrere Tage, Wochen auf dem Boot aushältst, dann bist du natürlich auch vom Charakter her ein Typ, der auch gerne mit sich selbst kann und nicht unbedingt extrovertiert in die Welt rausschreit. Und dazu habe ich aber auch gemerkt, wenn man es schnell schafft, einen Sponsor zu finden, also Neid spielt auch immer eine Rolle. Ja. Neid spielt immer eine Rolle. Und das ist ganz, ganz hart zu sehen, wenn jemand neidisch auf einen ist. Weil hinter jedem Neid steckt einfach so viel harte Arbeit, was die anderen nicht sehen können. Ne?
Und du kamst mit einem Sponsor. Du hattest einen Sponsor.
Ich habe nach 2 Monaten einen Sponsor gefunden, was eine absolute Rekordzeit war. Ja.
Okay. Es hat dir ermöglicht, dein erstes Rennen dort zu machen. Die Schnittmenge zum olympischen Segeln ist verdammt klein. Du bist einfach als sehr zielstrebige, aber letztendlich trotz Silbermedaille im Olympiasegeln blutige Anfängerin, bist du gestartet.
Ja.
Du hast mitgemacht bei dem Solitaire de Figaro. Das ist ein legendäres Rennen. Fast ganz Frankreich steht still. Die Boote in dem Fall werden alleine gesegelt und sind alle baugleich. Anders als nachher beim Hochseesegeln. Und da kommen wir auch noch zu, wo Technik eine Rolle spielt. Ja, was kann ich noch mit meinem Boot machen? Wie kann ich da noch dran schrauben und so? Da sind die Boote alle gleich. Da geht es also wirklich um das Können. 2 Wochen hat das Rennen gedauert. Ich glaube, das besteht aus 3 Regatten, dieses Solitaire de Figaro.
Es dauert noch einen Ticken länger, aber ja.
Wie lange?
5 Wochen.
Es sind 5 Wochen, okay. Mhm. Aber ganz Frankreich, schaut auf dieses Rennen. Da bist du natürlich eingestiegen, ohne vorbereitet gewesen zu sein. Du wusstest nicht, was dich erwartet. Das kann man nicht lesen, das kann man nicht in YouTube-Videos nachschauen. Der allererste Tiefpunkt für dich war welcher? Wann kam der?
Ich glaube, das war schon die Überführung zu dem Rennen hin. Es gab so viele Tiefpunkte in der ersten Saison, wirklich. Also ich weiß nur, dass ich mir immer wieder gedacht habe, wer dachte, dass ich das hier kann? Ich bin da irgendwie so reingeschlittert. Es ging auch alles so wahnsinnig schnell, was ja auch toll war. Aber ich war wirklich unvorbereitet auf das, was mir dort dann widerfahren wird. Und so sind viele Situationen, die ich reingeworfen bin, die ich vorher nicht antizipiert hatte, weil ich nie gedacht hätte, dass sowas passieren könnte. Weil normalerweise mag ich es immer ganz gerne, sich die schlimmste Situation vorzustellen und dafür schon vorher so einen Notfallplan zu entwickeln. Und das mache ich mit, das habe ich auch vor Olympia gemacht mit meiner Teampartnerin. Da habe ich eine Liste gemacht mit allen Sachen, die schiefgehen können.
Also was super passiert, pessimistisch, wenn das Segel reißt? Was ist, wenn die Pinne bricht und solche Sachen?
Genau, wenn wir zu spät sind, was auch immer, wirklich alles, wenn wir uns verletzen. Genau, also super pessimistisch und haben das dann danach als Antworten immer alles aufgelöst. Und damit dann geht uns an so einem Druck weg. Und da sind dann so viele Sachen passiert, wo ich gar nicht gedacht hatte, dass die so passieren könnten. Also zum Beispiel ist auch tatsächlich ein Segel gerissen. Wir hatten tagelang Sturm. Ich wusste natürlich auch nicht, wie mein Körper reagieren würde auf so eine harte Müdigkeit. Alle sagten, das kann man vorher nicht trainieren und das stimmt auch wirklich. Aber ich konnte ja vorher nicht wissen, was in meinem Körper mit den Hormonen so los ist, wenn dann wirklich dieser Schlafentzug kommt.
Und es ist ganz wenig Schlaf. Wie lange am Stück schläfst du?
20 Minuten immer am Stück.
Okay. Also wir reden von wochenlang nur 20 Minuten am Stück schlafen.
Genau, und dann
anders geht
4 Stunden pro 24 Stunden Zyklus ungefähr.
Okay. Gut, also das war die Reaktion der Müdigkeit. Damit konntest du nicht rechnen.
Dann auch wieder ganz viel die Sprache, weswegen ich manche...
Aber du bist doch allein auf dem Boot.
Ja, tatsächlich. Aber ich hatte vorher manche Gefahren, die sie gesagt haben, also uns durchgegeben haben, nicht verstanden. Am Funk. Und das habe ich erst später rausgefunden. Und eine bin ich leider auch gegen Stein gefahren. Mhm. Ich habe es einfach wirklich nicht verstanden. Man kann nichts fragen. Also... Natürlich, man kann immer wegen allen Sachen fragen, aber wenn man nicht weiß, was man fragen kann, dann hilft einem auch das Fragen.
Und die Info kam über Funk, da ist ein Stein?
Ja, genau. Da ist so eine Zone, da wollen wir nicht reinfahren, da ist ein Stein.
Und das hat man dir nicht vorher auf einer Karte zum Beispiel gezeigt. Hier zum Beispiel diese Zone nicht befahren.
Ja, also sagen wir mal so, es gab eine Karte, aber ich habe das nicht mit einer Gefahr in Verbindung gebracht in meinem französischen Lexikon oder in meinem, als es gesagt worden ist. Ich weiß, wann es gesagt worden ist und ich hatte aber nicht verstanden, dass das hier gerade eine Gefahr ist.
Und ich weiß natürlich auch keiner hin, weil ihr alles
schlimm.
Konkurrenten seid.
Ganz, ganz schlimm. Also ich wurde wirklich richtig vorgeführt, aber ich wusste, dass es so kommen wird. Also ich hatte mich darauf voreingestellt, dass es richtig, richtig, richtig hart wird und auch noch im zweiten Jahr richtig hart werden wird. Und habe mir mal gedacht, ja, wie lange wird wahrscheinlich so ein Selbstbewusstsein-Puffer dauern von so einer Silbermedaille? Dachte ich mir, also musst halt Selbstbewusstsein, das hat man ja selber in der Hand, ne? Wie lange das dauert.
Richtig.
Ja.
Aber war bei der Überführung aufgebraucht schon?
Nein, 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 das ist nicht aufgebraucht. Das ist nicht aufgebraucht. Das sind welche ja selber schuld. Ja,
okay. Die Ausbildung dauert so circa 2 Jahre, oder? Alleine nur für diese...
Ja, ich bin ja immer noch in der Ausbildung.
Ja, in der Ausbildung noch, für die Figaro-Klasse.
Genau.
Dieses Rennen, wir können aber sagen, du bist am Ende als 31. von 35 ins Ziel gekommen. Ist das richtig?
Ich weiß es nicht. Ich habe mir das Ergebnis
nicht
angeguckt.
Habe ich gelesen in deinem Buch.
Okay, super. Perfekt.
Also das, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Du warst nicht ganz Letzte, aber natürlich hinten dabei. Ich habe ein bisschen recherchiert heute im Netz und ich fand dann so einen Blog, 4.9.2023, Atlantis sagt Doppelpunkt, es läuft nicht gut für Sani. Beim Split heute Morgen um 3 Uhr war sie auf der falschen Seite. Was war da passiert?
Hat Atlantis aber gut aufgepasst. Es gibt halt immer die Leute, die zugucken vom Sessel aus.
Ja, das war irgendein Segelfreak.
So
halt natürlich.
Anders.
Das war so ein Seglerblog.
Ja, man muss dazu wissen, wir haben ja an Land, auf dem Wasser keine Kommunikation nach außen und wir dürfen kein Handy dabei haben. Und ich sehe nicht, wo die anderen sind. Das heißt, wenn da jetzt ein Split war, was bedeutet, man würde sich von der Gruppe weg entfernen für die Nichtsegelnden, dann weiß ich das nicht. Ja, also wenn ich wüsste, alle anderen fahren nach links und ich fahre als Anfänger nach rechts, wäre das natürlich total doof. Aber
ihr startet aber so zeitversetzt, oder was?
Nee, wir starten schon zusammen, klar, aber irgendwann ergeben sich...
Dann trennt sich die Spreu vom Weizen.
Genau das.
Und da bist du, selbst auf dem Meer, relativ schnell so weit hinterher, dass du die anderen nicht mal mehr siehst.
Naja, man ist sehr schnell weit auseinander tatsächlich. Okay. Und der Funkkontakt, also was ist das so, 3-4 Meilen, kann ich die anderen um mich noch sehen, das sind 8 Kilometer. Ja. Aber wir fahren ja eine Strecke von 1500 Kilometern. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass sich das so verstreut. Und das ist natürlich schön, dass Atlantis das gesehen hat. Ich hätte es auch super gerne gesehen und wäre auch mit den anderen mitgefahren. Gerade als Anfänger wäre das, natürlich würde ich dann da mitfahren. Aber man muss seine eigene Taktik machen.
Ah, und okay, in das dem heißt, Moment, der eine fährt mal erst nach links, der andere fährt erst mal nach rechts. Das kann schon passieren.
Ja, es ist immer so. Ne?
Also der Weg zum Ziel
ist immer unterschiedlich.
Muss ausgetüftelt werden und jeder hat einen anderen Ansatz. Das
genau.
ist nicht so wie beim Rallye-Sport mit dem Auto, wo ja alle sozusagen mehr oder weniger den gleichen Weg versuchen zu finden.
Genau.
Das ist bei euch nicht so.
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als würde man, das einzige Beispiel, was mir gerade einfällt, als wenn man so auf so Eisschollen zu einem Ziel gehen möchte. Und man springt von Eisscholle zu Eisscholle und die gerade für einen selber am nächsten ist, die nimmt man natürlich, aber das ist für jemand anderes in einer anderen Situation oder in einer anderen Position vielleicht eine andere.
Ja.
Nee, genau. Das heißt, der Weg nach Rom kann ganz unterschiedlich sein und sich ganz unterschiedlich aufbauen, je nach Wettersystem, je nachdem, wo man sich befindet, etc.
Und du hast außerdem das Sprintgate verpasst. Weil du,
das brauchte ich ja gar nicht.
Ach so, weil du um 15 Uhr zu spät gewendet hast, hat Atlantis gesagt.
Ach, das ist echt? Atlantis habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, das ist das Gute. Ich bin gar nicht so viel auf Social unterwegs.
Und du hattest zu viel Höhe. Das muss ich auch noch dazu sagen.
Zu viel
hat Atlantis
Höhe.
Gesagt, ja.
Oh, vielleicht mag Atlantis sich mal melden.
Hat Atlantis recht?
ich weiß es nicht tatsächlich.
Er hat gehofft auf jeden Fall, oder sie, dass es nicht bestraft wird.
Nein, wurde nicht bestraft.
Okay, wurde nicht,
es
bestraft.
Wurde nicht bestraft.
Was heißt zu viel Höhe, die bestraft wird?
Das ist tatsächlich sehr schwer zu erklären. Der Wind kommt ja aus einer Richtung und man kann nicht gegen den Wind segeln. Ja, kann man sich ja vorstellen, würden ja die Segel flattern.
Ja.
Das heißt, desto kleiner der Winkel zur Windrichtung, desto höher läuft das Boot.
Desto höher.
Genau, und desto tiefer, desto größer dieser Winkel. Also stell dir einfach so eine Art Kompassrose vor, wo der Wind von oben nach unten kommt. Ganz hoch wäre das, wenn der Bug sehr, sehr weit nach oben in dieser Kompassrose zeigen würde.
Gib uns einen kleinen Überblick über die Reihe an Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ich glaube, von einem Fußballschiedsrichter habe ich gehört, der muss 250 Entscheidungen treffen innerhalb eines Spiels von circa 90 Minuten. Das klingt jetzt erstmal relativ viel und dann am Ende vielleicht dann doch nicht mehr. Aber es sind 250, die muss man erstmal zusammenläppern. 250 Entscheidungen, da könnt ihr Hochseesegler locker mithalten, oder?
Ich habe es noch nicht zusammengezählt.
Von 90 Minuten. Nein,
aber nicht. Was ganz interessant ist, ist, dass die meisten wichtigen Entscheidungen schon vorher getroffen werden können. Nämlich, es geht ja dabei los, schon ungefähr 3 Wochen vorher, wenn ich den Kurs weiß, den wir in diesem Jahr dann segeln werden, wie zum Beispiel, wir fahren von Nordfrankreich nach Irland rüber, dann kann ich ja schon alles vorbereiten. Also wie wird an dem Tag die Tide stehen? Welche Tonnen muss ich umfahren und welche navigatorischen Hindernisse sind da in Form von Steinen, Sandbänken und so weiter und so fort. Und dann geht es noch ins ganz Einfache. Wie viel Wasser nehme ich mit? Wie viel Essen nehme ich mit? Welche Kleidung nehme ich mit? Das klingt total trivial, aber am Ende, es ist mir schon mal passiert, dass ich zu wenig Wasser dabei hatte.
Und warum? Gewicht spielt eine Rolle?
Und Gewicht spielt eine Rolle. Okay. Das heißt, man will nicht mehr Gewicht mitnehmen, als man muss. So, Segelauswahl natürlich, ja. Welche Segel wähle ich aus? Da werde ich sehr technisch. Ich bleibe mal bei den einfachen Beispielen wie Wasser und Essen. Das kann ja jeder besser nachvollziehen. Und dann im Rennen selber sind so ganz typische Entscheidungen. Genau, möchte ich jetzt eher in der Nähe von der Küste segeln oder weiter draußen? Das hat häufig was mit der Strömung zu tun. Also wie die Strömung, welche Richtung die gerade ist. Wo ist dann gerade mehr Wind? Wann schlafe ich? Und das finde ich das super interessant an diesem Sport, dass die Komponente der Schlafeinteilung ganz, ganz entscheidend ist und eine ganz, ganz wichtige Taktik ist. Weil häufig passiert es, dass man genau dann schläft, wenn gerade eine Situation kommt, also zum Beispiel eine Wetterveränderung und man dann nicht auf die reagieren kann, wenn man schläft, selbst in diesen 20 Minuten. Also man muss immer probieren, den Schlaf sofort zu antizipieren, dass in diesem Moment wahrscheinlich keine Wetterveränderung sein wird, keine Leute in der Nähe sein werden, weil ich meine, wenn ein Boot direkt neben mir ist, dann kann ich ja nicht schlafen, nicht, dass wir kollidieren. Kein Fischerboot in der Nähe ist, keine navigatorischen Hindernisse und, Entschuldigung, aber das ist wirklich interessant, es gibt Kurse, da kann der Autopilot das Boot steuern und dann ist der auch fast genauso schnell wie ich. Aber wenn richtig viel Welle ist, dann muss der Mensch das Boot steuern, weil diese Welle, das kann der nicht von alleine ausgleichen. Das heißt, ich muss auch mal antizipieren, wahrscheinlich wird der Schlag oder dieser Abschnitt der Strecke wird wahrscheinlich relativ wellig. Da kann ich wahrscheinlich 8 Stunden nicht schlafen. Das heißt, ich muss probieren, dann und dann davor zu schlafen. Okay. Und man darf nie gegen diese Black Wall kommen, in diesem Moment, wo man anfängt zu halluzinieren und nicht mehr rationale Entscheidungen zu treffen.
Weil man zu wenig Schlaf gehabt
hat. Weil man zu wenig Schlaf gehabt
hat. Weil man nicht 7x20 Minuten während der letzten 24 Stunden gehabt hat, zum Beispiel.
Genau das. Oder vielleicht vorher konnte man ja auch mehr schlafen, mehr Schlaf sammeln und dann kann man das mal absorbieren, so einen Moment. Aber dieses Einteilen von Schlafen, weil um das in seine Segeltaktik einzubauen, finde ich super interessant.
Könntest du dich eigentlich an dem Besten, von dem man weiß, der wird auf den ersten 3 Rängen dabei sein, könntest du dich an dem orientieren, was die Strecke angeht? Könntest du dem hinterher segeln?
Ja, definitiv. Definitiv, das war auch meine Taktik beim letzten Rennen. Das Problem ist nur, dass diese Franzosen so massiv schnell segeln. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Die steuern die ganze Zeit.
Und wie gesagt, ihr geht hier nicht um unterschiedliche Technik. Ihr segelt alle mit der gleichen Technik.
Genau.
In diesem Figaro. Hm?
Die wissen einfach zu jedem Moment, wie das Boot am schnellsten eingestellt ist. Und das sind dann manchmal nur ein paar Zentimeter auf der Schot, auf der Leine, die das Segel ja hat befestigt. Und die sind andauernd am Trimmen, andauernd am Steuern. Das heißt, meine Taktik war das auch. Die haben aber einen solchen krassen, nochmal so ein viel mehr Gefühl für das Boot gehabt im letzten Jahr. Und
im letzten Jahr?
Eine so viel bessere Vorbereitung, dass die einfach ab dem Moment, wo der Startschuss ertönt, sind die wie Berserker in einem anderen Element, während ich noch manchmal überlegen muss, was passiert als nächstes. Die überlegen gar nicht mehr, die machen einfach nur noch. Und dadurch wird so ein Abstand peu à peu von Stunde zu Stunde immer ein paar Meter mehr und irgendwann sind die halt außer Reichweite und ich kann sie nicht mehr sehen. Aber ich habe es immer probiert, dran zu bleiben. Also immer, immer, immer.
Und am Ende warst du 1,5 Tage hinter dem Sieger, glaube ich, ne?
Ja, da war ein ganz schlimmes Rennen, wo ich in der Flaute hinten stecken geblieben bin, ja.
Das stimmt. Aber das hätte den anderen auch passieren können. Du hast Pech gehabt.
Einfach, da hat man Pech gehabt, ja. Das passiert natürlich manchmal, dass die Letzten noch mit einem Windfenster ins Ziel rauschen und dahinter ist kein Wind mehr und dann stehst du da und kannst nichts tun. Aber ich habe ja gerade auch gesagt, das war letztes Jahr, weil ich habe jetzt über den Winter richtig viel trainiert und richtig viel gelernt und habe richtig Bock auf die Saison, die jetzt kommt.
Wann kommt der Figaro wieder? Wann ist es?
Immer von Mitte August bis Ende September.
Es gibt viele Entscheidungen, die man falsch trifft, die können fatal sein. Mhm. Warum ist das Segel gerissen bei dir?
Das war tatsächlich ein Produktionsfehler.
Oh nein.
Weil als ich in den Hafen gekommen bin...
Die haben dir das billige Segel gegeben, das kann ich dir jetzt schon sagen, ohne dass ich mehr von dir höre. Die haben dir das billige Segel gegeben.
Ja, oder komm, wälzen wir uns schön in der Opferrolle. Nein, Quatsch. Also ich habe danach gehört, das dachte ich natürlich da draußen in Emotionen auch. Ich natürlich, ich kriege das hier ab. Aber als ich wiedergekommen bin in den Hafen, habe ich gehört, dass bei drei anderen beim gleichen Segeltyp genau das Gleiche passiert ist. Also das kann ja kein Zufall sein. Und die haben auch zugegeben, dass es ein Produktionsfehler war. Genau, also im Endeffekt hat es mich ja relativ milde erwischt. Das ist natürlich für die ärgerlich, die um den Sieg kämpfen und sich da komplett verausgaben und dann Produktionsfehler passiert. Für mich war das ja eh Erfahrung sammeln,
richtig, ja,
in schlimme Situationen geworfen werden. Und das war dann natürlich schön eine von denen, ja.
Und das große Ziel war auch einfach ankommen. Dass man überhaupt diese mehrwöchige Regatta oder diese drei Regatten, dass man überhaupt durchkommt. Das ist schon ein Erfolg, am Ende anzukommen.
Ne? Das ist es auf jeden Fall, ja. Also nach der Olympiamedaille sich erst, also von wo man natürlich immer nur als in Top 3 Platzierung denkt, zu das Ankommen schon manchmal das, der allergrößte Erfolg sein kann. Das war natürlich eine wahnsinnige Einsicht für mich, dass ja, das Ankommen auch zählen kann und dabei sein.
Und trotzdem gab es die Situation, da hast du kurz eigentlich überlegt, ob du aufhören sollst, ne? Ob du aufgeben sollst, weil es kurzzeitig auch mal mehrfach so aussichtslos aussah. Wie hast du nur reagiert in der Situation? Also ich weiß, weil du es geschrieben hast in deinem Buch, du wurdest ein Zombie.
Ja, also... Also zuerst habe ich mich ein bisschen gefreut, als das Segel kaputt gegangen ist. Ich muss es gestehen, weil es war so unbequem schon seit Tagen. Ich hatte so Angst vor dem Wind, der noch angesagt war. Der sollte ungefähr 1,5 Tage später kommen. Und ich war noch relativ in der Nähe von dem Ausgangshafen. Und was heißt in der Nähe? 1,5 Tage. Und ich dachte mir, cool, jetzt habe ich ja wirklich gar keinen Grund mehr weiter zu segeln, weil das macht gar keinen Sinn. Ich werde auf jeden Fall nicht das Zeitlimit schaffen. Und zu Hause wartet oder an dem Hafen wartet meine Familie und mein Vater wollte auch kommen. Den hatte ich irgendwie so dato oder 6 Monate nicht gesehen. Und ich dachte, das fühlte sich so für einen Moment so ganz wohlig und angenehm an, einfach aufzugeben. Und dann dachte ich, ne, du hast dir vor diesem Rennen gesagt, dass Ankommen das Ziel ist. Und da habe ich mich so ein bisschen darüber lustig gemacht, über dieses Ankommen. Und, aber ich hatte ja für mich nicht definiert, ob es im Zeitlimit sein muss oder nicht. Ja. Nur Ankommen. Und da habe ich gemerkt, desto häufiger ich aufgebe und es mir gemütlicher mache, desto weniger glaubwürdig werde ich, glaube ich, für mich selber. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn ich mir selber ein Ziel setze, dann kann das natürlich manchmal sein, dass man das nicht erreicht. Ja. Aber ich werde nicht der Grund dafür sein, sondern die Ziele, die ich mir stecke, in meinem Rahmen werde ich alles dafür setzen, dass ich das schaffe. So, das heißt, um mir selber treu zu bleiben und meinen Zielen und Vorstellungen, musste ich mich da halt dann durchkämpfen. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, musste ich wie ein Zombie, wie ein Berserker vorne am Bug und probieren, diese Genua, die aber total zerrissen war, bei einem wirklich mörderisch hohen Seegang runterzuholen.
Ja.
Was dann auch irgendwann, ich glaube, so eine Dreiviertelstunde hat das funktioniert, geklappt hat. Und dann habe ich mit dem Sturmsegel weitergesegelt. Das ist wirklich nur so ein Taschentuch. Und ab dem Moment wusste ich ja, also jetzt bin ich so viel langsamer als die anderen, dass ich das Zeitlimit auf jeden Fall nicht schaffe. Aber ich werde ankommen.
Okay, wie gefährlich war es, dieses Segel in diesem Wellengang, in diesem Sturm dann einzuholen?
Also Segeln ist ja generell gar nicht gefährlich, meiner Meinung nach, weil ich war natürlich angeleint.
Ja.
Also ich bin immer mit einer Leine verbunden oder wie beim Klettern, so ein Gurt, womit man sich einklicken kann. Und das heißt, man fällt eigentlich nicht über Bord, außer man ist echt ungestickt. Aber ich bin ja immer in Sicherheit. Es ist höchstens sehr, sehr ungemütlich und sehr, sehr anstrengend. Weil ich meine, wenn der Körper die ganze Zeit so 2-3 Meter nach oben und nach unten geschleudert wird durch die Wellen und man gleichzeitig mit den Armen irgendwas machen muss und sich nicht halten kann, war das doch eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung, ja.
Aber eines dieser großen französischen Idole, einer dieser absoluten Supersegler, der ist über Bord gefallen und gestorben. Oder? Das war ein großes Thema damals in Frankreich.
Ja, das passt.
Da wurden die Fernsehsendungen unterbrochen. Ich weiß nicht, was war, die Fußball-Weltmeisterschaft wurde unterbrochen für diese Nachricht.
Ja, es war Eric Tabarly. Das ist auch tatsächlich der Namensgeber unserer Stadt von Lorient. Kommt dort auch her. Genau. Es passiert halt manchmal aus Leichtsinn und irgendwann, jeder kennt das. Man wird halt leichtsinniger, wenn schon etliche Male nichts passiert ist und der ist genau in der irischen See dann über Bord gegangen und nicht wieder gefunden worden oder eine Tage später leblos. Okay. Aber ich finde, dieses Risiko ist wirklich gut durch Disziplin minimierbar und ausschließbar, indem man sich wirklich diszipliniert, sich immer anzugurten. Ja. Und ich meine, wenn die größte Gefahr durch Disziplin ausgleichbar ist, ja, dann sollte es doch wohl möglich sein, sich einfach zu disziplinieren und das zu machen.
Dieses Figaro-Rennen war für dich auf jeden Fall die erste wirklich krasse Erfahrung mit ganz vielen Höhen und aber auch eben mindestens genauso vielen Tiefen. Gib uns kurz die drei kritischsten Situationen, die wirklich auch kein Spaß sind dann.
Ja.
Weil Segeln klingt immer gemütlich. Gemütlich ist das nicht.
Ach so, nee, gemütlich ist das wirklich gar nicht.
Weißt du, also
okay, dann fange ich mal an, die Situation, die ich gerade geschildert habe, also mitten in der Biscaya diese Genua runterzuholen und zu wissen, okay, ich habe jetzt noch 3,5 Tage vor der Brust und der Wind wird auf jeden Fall nicht weniger und ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll, weil ich muss auch die ganze Zeit oder die meiste der Zeit steuern, weil wir viel Welle haben. Das war eine Situation. Dann mache ich mal einen Gegensatz dazu, Flaute. Mitten im Ärmelkanal und überall Nebel und ich habe um mich herum die Frachtschiffe und die Motoren gehört und ich wusste, dass die mich eventuell nicht sehen können, weil ich meine, die gucken nicht so oft auf ihren Bildschirm. Ich will nicht unterstellen.
Wer muss aufpassen? Du?
Eigentlich die, aber okay. Ja, und das heißt, ich wusste, ich kann denen nicht ausweichen, weil ich wirklich null Geschwindigkeit habe. Und habe ich probiert, die immer anzufunken und immer, aber das heißt, ich konnte über Stunden lang nicht schlafen, weil ich immer gucken musste, wer von vorne oder von hinten angerauscht kommt. Und ich konnte die Motorengeräusche halt hören, aber diese Boote nicht und diese Cargo-Schiffe nicht.
Okay,
das war sehr unangenehm. Und ja, dann tatsächlich auch nochmal eine Situation im englischen Kanal bei einer wirklich mitten in der Nacht, sehr viel Wind, sehr viel Geschwindigkeit. Ich glaube, wir sind so 30 km/h gefahren. Also wir, das Boot und ich.
Das Boot und du, ich wollte gerade sagen, wir klingen immer so nach Gemeinschaft, aber es ist die einsame Frau in dem Fall auf dem Meer.
Nein, nein, das Boot und ich. Also bin ich ja nicht einsam.
Ja, ist richtig.
Und genau, auf einmal sah ich vor mir so ein Licht, und weil ich hatte keine Möglichkeit reinzulaufen, um auf diesen Computer zu gucken. Und dann habe ich gesehen, dass vor mir auch so ein Cargo-Ship ist. Witzigerweise hieß das Rocket Raccoon, was, finde ich, in dem Moment so gut gepasst hat, weil ich war auch wie so eine Rocket unterwegs und die haben mich dann zum Glück auch gehört und konnten mir ausweichen. Aber ich hätte in dem Moment hätte ich den nicht mehr ausweichen können, weil so viel Wind war und ich diesen Kurs einfach so halten musste, wie er war. Und genau, da war so ein kleiner Schreckenmoment dabei. Aber
und du hast eine Hupe oder was? Oder
nee,
ein Horn?
Man funkt die dann an. Über
okay, das meinst
Funk.
Du mit, sie haben mich gehört. Weil du über Funk gesagt hast, bitte, ich bin bei euch hier, 43 Grad Südwest, könnt ihr ausweichen.
Genau.
Und dann reicht der große, fette Tanker mal für das kleine Figaro-Schiff aus. Ne?
Genau, und manchmal sagen die halt auch, oder die schlafen mitten in der Nacht. Oder du musst die erstmal aufwachen, dann müssen sie dich erstmal finden. Also das ist schon so ein bisschen, du musst schon davon ausgehen, dass du derjenige bist, der ausweicht.
Ja.
Und die Fischer, also ich weiß, es waren nur drei Situationen, aber die Fischer, das ist auch mal sehr amüsant, mit denen zu diskutieren, wer ausweichen, wer nicht. Weil die Fischer an sich sind eine sehr, sehr, sehr hartnäckige Gattung.
Aber würde denken, da ist doch genug Platz auf dem Wasser, dass du da einfach mal schnell ausweichen kannst.
Alle haben ja immer Stress, auch auf dem Wasser. Die alle haben es eilig.
Ja, stimmt. Also du erzählst natürlich sehr locker darüber, aber es war auch wirklich hart. Also ich erinnere mich, du hast geschrieben, es war die heftigste Nacht meines Lebens und ich habe einfach Rotz und Wasser geheult.
Ja, also ich habe Rotz und Wasser geheult, bis ich realisiert habe, dass ich super viel Angst habe. In dem Moment, als ich realisiert habe, dass das einfach nur Angst ist und dass sich so in einem sehr, sehr weinerlichen Zustand ausdrückt, dann war es eigentlich auch okay. Aber es hat ein bisschen lange gedauert.
Ja.
Genau, aber das ist so das Schöne auf dem Wasser. Deswegen lache ich jetzt auch gerade unheimlich viel. Das war wirklich hart. Man darf es auch nicht kleinreden. Aber schön und wahnsinnig brutal liegt immer so nah beieinander. Ja, also das passiert wirklich alle 10 Minuten. Es sind so die ganze Zeit so Wellen, vom Wellental zum Wellenberg. Und so ändert sich der Gemütszustand immer. Und wenn man dann mit einer gewissen Distanz auf so ein Rennen zurückblickt, muss ich halt immer lachen über dieses Abenteuer, weil es ist ja auch immer alles gut gegangen irgendwie.
Ja. Du bist auf jeden Fall wieder in den Hafen nach Lorient gekommen.
Ja.
Und Kevin, einer von deinen Buddies da, kam auf dich zu und sagte zu dir, du warst schlecht.
Ja.
Die Anfängerin, die einfach sich mal getraut hat, mit relativ kurzer Vorbereitung, einfach mal Erfahrung sammeln. Da kommt der Typ und sagt zu dir, und er ist einer von den wirklich richtig Guten, du warst schlecht. Was ging dir in der Sekunde durch den Kopf, als er das gesagt hat?
Och ja, ich dachte mir natürlich, dass der, glaube ich, keine Ahnung hat von dem, wo ich herkomme. Ja. Und dann bin ich es auch erstmal gewohnt, dass Leute, ich sag mal, im olympischen Segeln oder generell im olympischen Sport wirst du eher wenig Leute finden, die dir den ganzen Tag erzählen, wie toll du bist. Klar hat es mich getroffen, aber im Endeffekt sind solche Leute, die dich weiterbringen und die dich auch weiterbringen wollen.
Ja. Wie das hast du reagiert, als er das gesagt hat?
Ne, ich habe ihn gefragt, was er denkt, was ich besser machen sollte. Und als er mir das dann gesagt hat, was die Schritte wären, dann habe ich dir gedacht, ja cool, für die nächste Saison kann ich das probieren zu adaptieren. Jetzt, also diese Saison hatte ich erstmal wirklich sehr, sehr, sehr viel rudimentärere Probleme, weil für mich ging es da wirklich um Überwinden von Angst und Überwinden von, dass ich wirklich sehr viel Überlebensangst, finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber ja, sehr viel Angst hatte und ich hatte diese Routine noch gar nicht. Also der konnte gar nicht wissen, was für ein immenser Schritt das vom olympischen Segeln ins Offshore-Segeln ist.
Ja.
Das heißt, ich habe es probiert, durch diesen Filter zu sehen, durch seinen Filter, durch seine Welt, das für ihn, der macht das ja schon seitdem er 10 ist.
Ja klar, muss man aber auch in der Sekunde mal schaffen. Ich glaube, die erste Reaktion von den meisten wäre sowas, ja, aber, mir ist doch gleich direkt das Segel gerissen. Ja, aber ich stecke doch in einer Flaute fest.
Ja, was soll ich die Zeit verplempern, dem das zu erklären?
Ja, oh, okay.
Ich will ja die Tipps haben.
Aber das ist auch nicht deine Art, ne? Gleich zu sagen, ja, aber. Überhaupt?
Ja, doch, schon auch
doch,
manchmal.
Auch schon. Okay, finde ich beruhigend irgendwie.
Doch, auch.
Man häufig. Soll ja nie aber sagen, in keinem Gespräch.
Ja, genau, alles, Beziehung. Was vorm aber kommt, ist eigentlich egal, ne? Ja, das stimmt. Muss ich mir auch immer wieder sagen. Kriege ich immer als Feedback.
Du hast auf jeden Fall einen Hang dazu, dich zu quälen. Also inwiefern kann man das auch schon masochistische Ader nennen?
Ja, witzigerweise habe ich da am Wochenende erst drüber gesprochen, weil Masochismus, das steht tatsächlich auch so im Buch, aber ich habe gemerkt, dass es von vielen falsch angekommen ist.
Ach,
oder ja, ich habe noch nicht das Feedback bekommen, aber Leute, die mich gut kennen und die es gelesen haben, haben gesagt, nee, das bist, also da musst du ein bisschen aufräumen, dann nutze ich jetzt den Podcast als allererste Chance damit. Ja. Ich bin schon jemand, das stimmt, der immer wieder Herausforderungen sucht und der immer das Abenteuer liebt. Und Abenteuer sind halt meistens mit Unbequemheit, haben sie was Natürlich. Zu tun. Also ich habe noch nie von einem Abenteuer gehört, was irgendwo im Sparbereich stattgefunden hat.
Ja.
Somit, das sind so die beiden Grundleitlinien, die mich motivieren und faszinieren. Masochismus ist ja wirklich, dass das schon eine krankhafte Züge annimmt, weil ich kann auch sehr, sehr gnädig mit mir sein. Also ich bin auch in vielen Situationen sehr, sehr gut und sehr, sehr lieb zu mir.
Mhm.
Also wenn es um Essen geht und um Nachsicht, was so Perfektionismus und solche Dinge angeht, da bin ich doch auch sehr, sehr nachsichtig mit mir selber und gut zu mir. Also das ist nicht in total und hundertprozentig zu betrachten. Aber,
wenn du wochenlang alleine unterwegs bist, keiner von uns, also ich sag mal so, die meisten von uns, können das nicht nachvollziehen, wie das ist. Also kaum einer war 5 Wochen alleine auf sich gestellt und dann auch auf dem Meer. Nicht so viel Abwechslung wie vielleicht an Land. Das ist eine besondere Situation. Was hast du gelernt über dich? Wie musst du mit dir umgehen? Was musst du machen, damit deine Psyche nicht abkackt? Damit die Gedanken im Zaum gehalten werden? Denn die Gedanken sind ja immer große Gefahr.
Ja.
Selbst Sachen, die gefährlich gar nicht so sind, aber manchmal denken wir, sie sind gefährlich. Du musst also in gewisser Art und Weise mit dir selber umgehen. Was hast du erfahren über deinen Kopf?
Also erstmal habe ich ganz viel über mich selber gelernt, was meine Form von Angst angeht. Also in welchem Deckmantel die kommen. Also da würde ich wieder zu der Situation in der Biscaya, wo die Genua gerissen ist, zurückkommen.
Das Vorsegel, oder was ist das für ein Segel? Das ist ein Focksegel?
Das Vorsegel, genau.
Das Vorsegel, ne?
Ja, das, was vorne ist. Und da hatte ich ja Angst schon die ganze Zeit vor diesem Sturm vorher. Und ich habe die viel an meine Familie gedacht, an meine beste Freundin, die an diesem Wochenende geheiratet hatte und ich konnte nicht zur Hochzeit. Ich war so ganz weinerlich und war gar nicht die Sunny, die ich kenne, die ein Messer zwischen den Zähnen hat und sich denkt, so, das machen wir jetzt. Also ich war so mit hängenden Schultern und so ein bisschen, ja. Und das hat dann so lange gedauert. Da gibt es für mich so eine Technik, die ich mache, die heißt Fly on the Wall, also Fliege an der Wand. Das heißt, wenn ich jetzt eine Fliege an der Wand wäre, die mich beobachtet, also diese Fliege würde jetzt sehen, ah, da sitzt diese Seglerin mit hängenden Schultern an Bord und beklagt sich doch, wie schwer das Leben ist und wie sehr sie Heimweh hat und so. Was würde diese Fliege dir raten zu tun? Und in dem Fall hat dann natürlich die Fliege gesagt, so, jetzt reiß dich mal zusammen, du hast jetzt hier noch 3 Tage, du wolltest es. Hochzeiten nachfeiern kannst du auch noch später. Ja, und durch diese Fliege oder durch dieses Entpersonalisieren von mir selber hilft es mir unheimlich gut wahrzunehmen, in welchem Gemütszustand ich gerade bin. Der kann ja auch manchmal überdreht sein oder zu unfokussiert, was auch immer. Genau, das war das Erste. Und für mich mit mir zu reden, ist unheimlich wichtig. Also ich mache es tatsächlich nicht.
So Selbstgespräche?
Genau, ich mache es nicht.
Noch auf Deutsch, bald mal auf Französisch dann.
Nee, wir werden auf Deutsch, Norddeutsch bleiben. Ich muss mich echt dazu zwingen, weil ich merke, wenn ich längere Zeit auf See bin und das Sprachzentrum so gar nicht aktiviert, gar nicht durchblutet, gar nicht stimuliert wird, dass mich das weniger resilient macht. Also ich kann dann nicht so gut Stress ab.
Okay.
Und ich habe dann ganz guten Podcast, interessanten Podcast gehört, der darüber spricht, wie wichtig das Sprachzentrum für die Resilienz ist, für diese Charaktereigenschaft. Und da dachte ich mir, da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, sodass ich mir jetzt vorgenommen habe, mehr mit mir selber zu reden, weil es gut ist.
Was deine KonkurrentInnen da wahrscheinlich alle auch machen.
Habe ich die tatsächlich noch nicht gefragt.
Die würden es dir auch nicht verraten.
doch, das sind tolle Leute. Genau. Ja, das wären schon mal so die beiden wichtigsten Learnings. Ja.
Dadurch, dass du in den letzten 2 Jahren so viele Extreme kennengelernt hast, das gab es vorher in deinem Leben ja nicht. In den letzten 2 Jahren bist du ja,
Olympia und so ein Weg dahin ist auch sehr, sehr, sehr...
Aber doch nicht vergleichbar mit ein paar Wochen Hochseesegeln, oder?
Aber er ist auch immer, also auch so ein Weg und so eine Quali zu Olympia hat auch mal viel mit Verzicht zu tun und viel mit Entbehrung von Zeit mit Familie und... Das stimmt, Angst ist vielleicht nicht da, aber für mich, muss ich sagen, in meinem eigenen Weg ist, glaube ich, dieses Wegsein von zu Hause fast das Schlimmste. Also ich muss sagen, also das ist schon immer so eine durchziehende Linie, dass immer irgendwo eine Challenge ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich seit 2 Jahren, klar, da ist dieses Brutale von der Natur aus dazugekommen, aber
ja. Das ist das sogenannte Einhandsegeln, man darf aber auch 2 Hände benutzen. Warum heißt das eigentlich Einhandsegeln? Wie kommt das?
Hast du recht.
Woher kommt das, dass man sagt Einhandsegler?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, ich weiß auch nicht. Also auf Englisch heißt es auch Solo Sailing. Das ist auch vielleicht ein bisschen schöner.
Ja, total. Ja. Es geht aber noch eine Nummer härter und zwar das Ocean Race.
Ja.
Da durftest du auch schon dabei sein. Das Ocean Race ist die härteste Mannschaftsregatta, die krasseste Mannschaftserfahrung, die du auch gemacht hast. Ein Segelrennen in 7 Etappen. Es geht einmal um die Welt, 59.000 Kilometer. Da überhaupt mitmachen zu dürfen, von einem Team angeheuert zu werden, das grenzt schon an ein Wunder. Du hattest diese Chance, bei 2 Etappen mit dabei zu sein. Oder mittlerweile schon mehr.
Nee. Also, bei 1,5 Etappen würde ich sagen.
Warum nur halb?
Ja, weil bei der einen war ich bei der Vorbereitung viel dabei. Also es war eine, wo ich 18 Tage lang an Bord war. Und du hast recht, das ist eine wahnsinnig große Ehre, bei vor allem eins dieser Teams angeheuert zu werden, weil die standen klar für Leistung und dafür, dass sie das Rennen gewinnen wollen. Und da waren wirklich alle Segelstars und Sternchen der französischen Hochseeszene an Bord.
Ja, so, du gingst davon aus, dass es hart werden würde. Wie war es dann?
Hart, härter am härtesten. Oh, wie war es? Also auch wieder tatsächlich, wie auch schon der Start in meine eigene Hochseekarriere, war schon wieder die Kultur und so gar nicht das, also das Seglerische und die Natur war gar nicht das Aller. härteste, was ich ja erwartet hätte. Ja. Ja, weil diese Boote sind wahnsinnig schnell, die sind wahnsinnig aggressiv, die Fäulen, also die fliegen auf dem Wasser. Das heißt, ich hatte erwartet, dass das mich wirklich an das Äußerste meiner Grenzen bringen würde. Mhm. Was aber im Endeffekt wieder war, ist die Sprache und die Sprachbarriere.
Und da war natürlich laut der Franzosen wahrscheinlich mit dir an Bord.
Genau.
Zu fünft wart ihr oder zu fünft oder wie viel hat man an Bord?
Genau, wir waren zu viert an Bord und die fünfte Person ist ein Onboard-Reporter, eine Onboard-Reporterin, die aber nicht eingreifen darf. Okay. Das heißt, das Core-Team war französisch. Ich war die Einzige, die kein Französisch sprach. Mhm. Und so an Bord gerade wird dann auch, natürlich mittlerweile verstehe ich viel, aber es wird genuschelt und es ist viel Slang. Das heißt, es kommt nochmal dazu. Ja? Also witzigerweise war wieder das für mich fast das Herausforderndste, wobei die Natur, das Boot, das Seglerische wahnsinnig cool war.
Okay, aber konntest du denn 100% helfen? Denn jeder, der Teil dieser Besatzung auf engstem Raum ist, der ist ja dafür da, weil er das Schiff weiter nach vorne bringen kann. Die wussten auch, dass dein Französisch vielleicht gar nicht so gut ist. Warst du 100% denn da für die?
Also jeder von diesem Team ist ja 25% da und mit der Einstellung bin ich auch dran gegangen.
Ja.
Ich bin zwar die wenigst erfahrenste, aber ich bin 25% dieses Teams und diese 25% werde ich denen mit 100% von mir geben.
Okay.
Aber ich muss sagen, dass die sprachliche Barriere auf jeden Fall super viel dazu geführt hat, dass es ineffektiv war, ja. Weil ich teilweise nicht wusste, was als nächstes passiert, weil ich teilweise mich nicht gut vorbereitet gefühlt habe. Und somit ist leider dann diese Ocean Race-Erfahrung, also eine Erfahrung, die ich schon als Kind immer von geträumt habe, leider so ein bisschen für mich negativ im Kopf hängen geblieben, beziehungsweise aber auch wieder auf eine Sache motivierend für die Zukunft, weil ich habe mir ganz viel aufgeschrieben, ganz viel notiert für mich, wenn ich eine eigene Kampagne machen würde, was ich anders mache. Wie man ein Team vielleicht so strukturiert, dass es effizient miteinander arbeitet. Das ist auch was, was ich für die Olympischen Spiele wirklich aufs kleinste, genaueste erfahren habe, wie es funktionieren kann, wenn ein Team wie eine Kette ineinander greift, wie schön das sein kann.
Ja.
Für sowas braucht man Zeit, für sowas braucht man eine Kultur, eine gemeinsame und genau, ist eigentlich jetzt eher so eine Motivation, das für mich für die Zukunft zu etablieren und zu nutzen, das Wissen.
Ja. Was war deine Tätigkeit denn zum Beispiel an Bord? Also Teil dieses Viererteams dort auf engstem Raum, das Schiff fliegt übers Wasser, wir sind bei diesem Wettrennen dabei. Was musst du machen? Wie körperlich wird's?
Ja, es ist natürlich extrem körperlich, weil man keine richtige lohnenswerte Pause bekommt. Also man hat ein Wachsystem, das heißt 4-4, also 4 Stunden on, 4 Stunden off. Das heißt, man kriegt erstmal guten Schlaf und man weiß auch, wann man schlafen kann. Also Planbarkeit, das ist schon mal eine große Rolle. Und wenn ich dann Wache hatte, sitzt man in einem Cockpit und trimmt die Segel. Ja, also dreht an diesem Coffee Grinder, heißen die.
Der Coffee Grinder, die Kaffeemühle oder was ist das? Also
genau.
Die ist richtig groß.
Wir haben ja erstmal keinen wahren Coffee Grinder haben wir tatsächlich nicht dabei. Also nein. Kaffee gibt es nicht. Nur in so Pulverform, wenn es hochkommt. Aber genau, das ist so ein großes Gerät. Manchmal gibt es sowas auch in Fitnessstudios, wo man dann die Arme drum bewegen kann. So ein bisschen wie so ein Hamster am Rad.
Unter Deck, ne?
Es ist draußen im Cockpit, aber das Cockpit ist komplett zu.
Ja.
Komplett überdacht, weil andauernd Wellen und andauernd Wasser rüberkommt und auch viel Wind. Also somit ist es nicht mehr so dieses, der Segler sitzt im Cockpit und wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, sondern es ist mittlerweile wie so in so einer Weltraumkapsel alles abgedichtet zur Außenwelt. Leider auch so ein bisschen. Ne? Da gibt natürlich viel Gefühl verloren.
Und du siehst dann den Horizont vor allem über einen Bildschirm dann?
Wir haben Fenster gehabt.
Das Fenster gibt es schon.
Ja, klar. Du musst ja nach draußen gucken können, um die Segel zu sehen. Und das heißt, man trimmt die Segel, man geht so Touren ums Boot rum, wenn das Wetter das zulässt, um zu gucken, ob irgendwo vielleicht Schäden entstehen können, ob man irgendwas warten, reparieren müsste. Oder Segelmanöver, also Segelwechsel, also ist, wenn man von einem größeren Segel auf ein kleineres wechselt. Sowas steht an.
Und das ist richtig kompliziert dann teilweise?
Ja, also die Segel sind halt wahnsinnig schwer, was wiegen die? 100, 150 Kilo. Und die dann da hoch erstmal aufs Deck zu wuchten, dann zu befestigen. Und das Boot fährt ja die ganze Zeit. Also man steht dann vorne auf dem Bug und rauscht durch den Wind und über die Wellen rüber, während man probiert, so ein Segel anzuschlagen. Was heißt, dass man dann diese Karabinerhaken, um es mal ganz leicht zu erklären, diese Haken mit dem Segel befestigt, die dann wo Leinen dran sind, die das Segel hochziehen. Und genau. Das heißt, man ist den ganzen Tag mit dem Metiersegeln unterwegs und beschäftigt. Und natürlich, aber da, also Wetterplanung, Routenplanung, da habe ich aber den anderen vor allem ganz viel über die Schulter geschaut und geguckt, wie die das machen.
Ja. Also ganz wichtig auch fürs Wettrennen, du kriegst Wetterdaten und du musst quasi deine eigene Meteorologin sein. Du musst dich richtig gut auskennen.
In dem Fall hat man tatsächlich Kontakt nach außen und zur Außenwelt. Und jedes Team hat einen Meteorologen, der beraten kann.
Diese Enge des Raumes... Wie schwer war das für dich? 4 Leute teilen sich, was weiß ich, wenn man innen drin sich mal irgendwo hinsetzen kann, was weiß ich, 8 Quadratmeter oder so. Da ist ja nichts. Es wird abwechselnd geschlafen, die Koje wird doppelt belegt. Was sind da die Herausforderungen?
Also erstmal muss man Glück haben, dass man sich mit jemandem die Koje teilt, der nicht so doll schwitzt. Okay. Ich mache also alles, was man über Körperhygiene sich angeeignet hat an, ich sag mal, Maßstäben, muss man erstmal über Bord werfen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Tolerant zu sein gegenüber den Mitseglerinnen ist das Allerwichtigste. Und genau, das Leben an Bord ist tatsächlich einer der wichtigsten Komponenten, also rücksichtsvoll miteinander zu sein. Man teilt sich immer mit einer anderen Person die Koje und das wechselt auch immer total durch, wer wo schläft, weil das immer so ein bisschen davon abhängt. Wenn viel Wind ist, schläft man weiter hinten im Schiff. Wenn mehr Wind, wenn weniger Wind ist, kann man weiter vorne schlafen.
Damit das Schiff besser ausbalanciert ist und dadurch auch ein bisschen schneller sein kann, ne?
Genau. Dann auch natürlich die Essensplanung, also so einen Kocher anzuschmeißen. Wir haben ja nur so einen Kocher, der heißes Wasser macht. Und dieses heiße Wasser kippt man dann in so Astronautennahrung rein. Aber tatsächlich ist das Kochen eine der gefährlichsten Tätigkeiten, meiner Meinung nach, an Bord. Ja. Weil man von innen nicht sehen kann, welche Welle als nächstes kommt. Und diese Schläge überraschen einen sehr, sehr, sehr unvorbereitet. Genau. Und da ist es schon mehrmals passiert, dass man sich verbrüht beim Einkippen dieses Wassers. Und das heißt also, so dieses Vorausplanen, wann werden wir essen, dass man aufeinander guckt, dass man auch für die anderen mitmacht und das einfach so ein bisschen vorausplant. Es muss immer Ordnung unter Deck sein, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr, sehr disziplinierter, sehr, ja, sehr, sehr, sehr toleranter Umgang miteinander. Für mich tatsächlich auch das Schwierigste. Manchmal konnte ich bei den Witzen der Franzosen nicht erkennen. Also manchmal wird natürlich geschrien, weil irgendwas los ist, weil irgendwas Schlimmes ist. Aber man schreit ja auch manchmal, wenn ein witziger Witz gerade erzählt wird. Ja, und ich konnte mal nicht entscheiden, war es jetzt gerade ein Witz oder ist jetzt gerade irgendwas passiert? Also, weil es passiert mehrmals am Tag was, weswegen mal lauter geredet wird und es hektisch wird. Und für mich war es immer ganz, so rauszuhören, ist das jetzt gerade der Humor oder ist gerade was los? Also ich war so ein bisschen unter Daueralarmbereitschaft.
Ja. Wie lange hast du geschlafen, nachdem du wieder zurück warst?
Ja, das geht. Ich bin echt gut in Schlaf.
Na gut, da hast du auch immerhin 4 Stunden Schlaf bekommen, im Gegensatz zu den Einhand-Segeltouren, wo du alle 20 Minuten irgendwie wieder wach sein musst. Was ja körperlich einfach einen total runterrockt, oder? Ja. Das ist doch völlig ungesund.
Ja, ich will dazu auch keine Studie oder sowas wissen. Ich glaube, es ist wirklich sehr ungesund, weil ich merke, wie mein Kopf danach auch die nächsten 5-6 Wochen total matschig ist.
Ja. Sogar 5-6 Wochen. Als du alleine auch unterwegs bist, dann wochenlang auf dem Meer, mit sich alleine sein können viele Menschen ja wirklich kaum. Ganz, ganz, ganz schwer. Das macht das Leben nochmal 5-mal so intensiv. Wie hast du dieses Alleine sein, wie hast du das erlebt, verkraftet, vielleicht auch genossen? Wie heftig kann das sein?
Dieser erste Moment, das Handy abzugeben beziehungsweise die SIM-Karte rausnehmen zu lassen, der ist immer sehr ernüchternd, weil ich dann wirklich weiß, so jetzt höre ich nichts mehr von meinem Freund, von meiner Familie. Und in diesem Moment fühle ich mich immer für die nächsten 5 Minuten sehr einsam. dann, wenn ich rausfahre mit dem Schiff, beginnt eigentlich eher aber so ein Gefühl, dass ich ganz frei bin, weil ich auch weiß, ich bin jetzt niemandem eine Antwort schuldig. Ich muss auf nichts mehr gerne reagieren. Ich bin jetzt nur noch mit mir und meinem Schiff. Ich muss sagen, also generell ist das eher ein sehr, sehr befreiendes Gefühl für mich, zu wissen, ich darf jetzt mich selber und alles um mich herum ganz intensiv wahrnehmen. Das ist jetzt so diese paar Tage, wo es wirklich nur um dich und nur um dieses Schiff geht.
Ja, und nach 10 Tagen fühlt sich das genauso noch an? Was ist nach 10 Tagen auf dem Meer anders?
Ja, also es wird tatsächlich immer leichter. Es wird immer einfacher. Immer dieses Handy wieder abzugeben, wird immer leichter. Weil unterwegs habe ich ja Musik. Ich habe mir meine ganzen Sprüche an die Wand gemalt und geschrieben.
Wie zum Beispiel?
Susanita está lista. Ich habe einen spanischen Freund und der sagt immer, bist du jetzt bereit für das Rennen? Also Susanita, also mein Spitzname.
Also natürlich Susanita, die
ja,
liebe Susanna.
Ja, die mein Spitzname auf Spanisch ja, und está lista, also ist bereit.
Ach, está lista.
Also sie ist bereit.
Ja.
Und was steht da noch? Ich glaube, da ist auch so ein Arnold Schwarzenberger Bild. Habe ich auch. Da steht Conker drauf.
Also Schwarzenegger oder Berger?
Oh, Entschuldigung, Schwarzenegger.
Ja, Schwarzenegger. Du warst zu lange auf dem Wasser. Die sprachliche Kompetenz. Also Arnold, du meinst Arnie, den Österreicher mit den Muskeln.
Der Arnie ist drauf.
Der Arnie Schwarzenegger.
Egger. Ja, klar, es ist der Egger.
Weil du den immer schon toll fandest oder so? Auch die Kinofilme gesehen hast? Nein.
Nein, Quatsch. Also der hat einfach wirklich nur so ein motivierendes Bild, wie er so mit der Faust in die Luft und da steht der Conker drauf. Das fand ich irgendwie witzig. Und natürlich Musik übernimmt eine wahnsinnig wichtige Rolle.
Ja.
Also
Was ist der Go-To-Song, wie man so sagt? Der Song, wenn es dir nicht gut geht, welches ist der erste Song oder dieses erste Album, das du dann anmachst?
Da gibt es tatsächlich ein Lied von, das heißt Elan, von Ever, müsste ich nachreichen, Ever Shift. Also ich höre Lieder, die würde ich privat an Land nie hören, weil das sind immer so ganz catchy Songs, wo man so mit, so Shanty-mäßig, also wirklich, wo der Körper mitgeht und man so laut mitsingen kann. Das heißt, man ist so ein bisschen in einem anderen Universum. Und es ist, also klar, einsam, aber auch wahnsinnig schön.
Dieser Wille, von dem du auch vorhin gesprochen hast, oder diese Begeisterung dafür, dich aus deiner Komfortzone rauszubegeben, wie weit zurück in deinem Leben lässt dich das schon beobachten? Inwiefern war das auch schon als Kind zu sehen?
Natürlich im Zuge dieses Buches habe ich mich diese Frage gestellt und habe dann festgestellt, dass das bei mir losging, als ich so in der 6., 7. Klasse war.
Oh.
Ja, mir das immer ungemütlich zu machen. Natürlich nur in ganz, ganz kleinen Formaten und Schritten. Also da ging es eigentlich nur darum, auf ein Gymnasium wechseln zu wollen, obwohl ich eine ganz klare Realschulempfehlung hatte und jetzt auch nicht die unbedingte Leuchte war.
Ja.
Aber ich wollte immer schon als junger Teenager immer gucken, ob ich das wohl den nächsten Schritt wohl schaffen könnte.
Ach, guck mal.
Ja, und war immer neugierig irgendwie, was da noch wartet dahinter.
Klingt aber auch nach Selbstbewusstsein.
Och ja, es gibt aber auch Teile, wo ich gar nicht selbstbewusst bin. Also ich weiß nicht, ich finde einfach nur dieses Herausforderung, das Leben erfahren, ist einfach unheimlich. Ich will irgendwann mal vorm Kamin auf dem Schaukelstuhl sitzen und auch was zu erzählen haben meinen Enkelkindern. Ja?
Da sehe ich wieder den Seebär.
Ja, das, ja, bin ich ja auch.
Weil sie den Seebär im Schaukelstuhl, der sein Enkelkinder, ist doch wie hier Captain Blaubär.
Ja, mit dem bin ich natürlich auch groß geworden.
Also mit dem bist du groß geworden.
Also. Und natürlich auch die Seebärin. Also,
gibt es sie? Also gibt es eine Figur, auch die Seebärin irgendwo?
Ja, gibt's.
Habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gehört.
Ist auch nicht schlimm.
Und ich komme auch aus Norddeutschland. Aber mir ist sie nicht begegnet.
Der ist nicht so bekannt wie Captain Blaubär.
Ach ja, es gibt die Seebärin.
Ja.
Also, guck mal, klar. Kannst du Fische eigentlich noch sehen? Wird da Fisch gegessen unterwegs? Weil es ist ja keine Zeit zum Fangen.
Wir fangen nicht selber.
Nein, das
natürlich.
Geht ja auch nicht. Oder?
Aber ich habe ein paar Gerichte immer dabei, wo Fisch drin ist.
Okay.
Ja, tatsächlich. Und ich kann Fisch gerne sehen. Ja.
Ja, ich hätte gedacht, zwischendurch muss der eine oder so auch mal angeln. Nein. Hauptsache, die Schokoladenvorräte sind groß.
Genau das. Das braucht man.
Es geht ja noch größer als das Ocean Race, ne? Als du gerade gesprochen hast von deiner eigenen Kampagne, reden wir da über die Vendée Globe.
Ja, also wir reden dann über das Ziel, über den Traum, wenn wir über die Vendée Globe reden.
Hat der ein oder andere schon mal gehört, Vendée Globe ist ja noch härter als das Ocean Race. Vendée Globe ist doch alleine, ne?
Ja, genau. Die Vendée Globe ist ein Solo-Rennen, einmal um die Welt. Also alleine einmal um die Welt.
80 Tage ungefähr?
Genau. Dauert sowas ungefähr.
In 80 Tagen um die Welt.
Was für ein Zufall, weißt du, ne? Ja. Der Jules Verne.
Haben die das deswegen gemacht? Deine Vorbereitung beginnt jetzt, 4 Jahre vorher. 2028 ist die Zahl, die ich vernommen habe. Das ist dein Ziel. Findet die vorher auch nochmal statt?
Ja, jetzt im Herbst startet die 2024er Edition.
Gibt es die jedes Jahr?
Alle 4 Jahre.
Ich wollte gerade sagen, alle 4 Jahre. Aber 2024 kommt natürlich noch zu früh. Was könnte ein Hindernis sein, dass das nicht klappt?
Also ich habe tatsächlich mir diese Negativliste, von der ich anfangs gesprochen habe, noch nicht gemacht. Okay. Aber das ist jetzt ganz unromantisch, wenn ich das erzähle, aber es ist die Realität. Alle sagen immer, an der Startlinie zu stehen, ist schon das größte Hindernis. Und warum ist das so? Weil es wahnsinnig teuer ist, so ein Projekt, so eine Kampagne zu finanzieren. Das heißt, viele scheitern schon daran, den passenden Sponsor zu finden und dann so eine Kampagne auf die Beine zu stellen. Das heißt, da muss man so viel Glück haben, so das richtige Geschick haben, welche Partner man anspricht, dass die dann auch wirklich so lange an Bord bleiben. Und das heißt, das ist schon mal jetzt auch gerade für mich der persönlich nächste und zeitnaheste Schritt. Und
also du brauchst einen Sponsor oder hast du einen im Kopf schon, der vielleicht in 4 Jahren deine Tour sponsoren könnte?
Na, das würde ich jetzt hier so öffentlich nicht erzählen. Okay. Aber natürlich habe ich
guter Ding auf jeden
Leute,
Fall.
Sponsoren im Kopf und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, wie man Kampagnen aufbauen kann. Und ich habe natürlich jetzt gerade auch schon meinen Sponsor, ein Unternehmen aus München, die Windenergie produzieren an meiner Seite.
Das passt natürlich ganz gut. Ich hätte gedacht, jeder, der da teilnimmt, hat bestimmt so einen Sponsor. Windenergie, Solarenergie.
Na, es gibt ganz viele unterschiedliche Branchen tatsächlich. Aber es stimmt, also Windenergie, Solarenergie, das ist natürlich ein Perfect Fit.
Ja gut, aber alle, die natürlich auch Action und Abenteuer verkaufen wollen, sind natürlich auch beim Wendy Globe gut aufgehoben.
Genau. Das heißt also, das ist mal so ein Teil, das wissen die meisten gar nicht, dass man neben dem Seglerischen der größte Teil wirklich ist, diese Kampagne zu finanzieren, zu etablieren. Man ist dann wirklich Geschäftsführerin von einem richtigen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. Drinnen.
Das heißt, die brauchst du noch. Stellst du die ein, diese Mitarbeiterin? Oder kann jemand für dich diese Chefposition übernehmen und du bist nur die ausführende Seglerin?
Das gibt's auch, das ist der luxuriösere
Weg.
Okay,
seriously. Ja. Aber du wirst dir ein Team um dich herum versammeln, du wirst sie bezahlen müssen, du brauchst ein paar Millionen Euro, um dieses Abenteuer dann zu machen. Und wenn dir dann aber an Tag 3 der Mast bricht, was dann?
Ja, also das ist ja das Schöne an unserem Sport, dass...
Dass auch der Mast brechen kann.
Das, was sich häufig leider am besten verkauft, ist, wenn was Schlimmes passiert. Ja, das, was so in den Medien halt zieht. Also das heißt, man kann im Offshore-Segeln aus immer eine Geschichte erzählen, egal was passiert. Die Gewinnergeschichte, die tragische Geschichte, you name it. Also da gibt es so viele Varianten und das ist unsere Aufgabe. Wir sind Geschichtenerzähler, neben dem, dass wir Seglerinnen sind. Und das finde ich auf der einen Seite, ja, also klar bringt es mich ein bisschen weg von meiner Leidenschaft des Segelns. Aber es ist so schön, irgendwie Geschichten und Motivation, also Geschichten zu erzählen und Motivation zu kreieren. Das ist so eine tolle Aufgabe nebenbei noch.
Was musst du denn noch lernen die nächsten 4 Jahre, um erfolgreich überhaupt ans Ziel zu kommen bei dieser Wendy Globe? Denn ganz viele kommen ja gar nicht ans Ziel.
Ja, also das ist tatsächlich... muss überall ein bisschen was. Ich denke mal Reparatur an Bord. Wie man Reparaturen ausführt, ist jetzt nicht gerade mein Steckenpferd, aber man hat dafür auch eine Shore-Crew, die einem das dabei hilft. Navigation im großen Stil, also wirklich über größere Ozeane zu fahren, das kann ich jetzt schon so im Kleinen, also wenn es noch in der Nähe der Küste ist, aber dann mal wirklich über den Pazifik alleine zu navigieren, ist wahrscheinlich noch mal was anderes. Isolation oder Einsamkeit wird noch mal Next Level werden, weil 80 Tage ist noch mal was anderes als das, was ich jetzt gerade mache. Ja, also tatsächlich, der größte Teil ist, diese Kampagne zu etablieren und diese ganzen Geschäftstätigkeiten, die ganzen geschäftsführerischen Tätigkeiten zu übernehmen.
Dabei willst du doch eigentlich nur segeln.
Ja, das so. Nee, die Romantik geht da verloren. Aber es ist ja auch interessant, es ist auch wieder so schön herausfordernd, sich auch in dem Bereich entwickeln zu dürfen.
Hör mal, danke, dass du da warst. Richtig schön. Das war ganz interessant. Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen, kleinen Einblick in dieses wirklich Abenteuer-Hochsee-Segeln. Und da wirst du dann hoffentlich den Erfolg haben, den du dir wünschst. Ich hoffe, dass dieses Vendée Globe klappt, aber vorher gibt es ja noch viele andere aufregende Touren. Du hast geschrieben über deinen Weg und wie du diese ersten Jahre Hochseesegeln, Offshore-Segeln erlebt hast in diesem Buch Gegen den Wind. Sani Boyke, dann danke für heute und toi, toi, toi.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Oh, Mast und Schrotbruch nach da draußen.
Ja, ne?
Das ist aber ja positiv gemeint, ne? Das
ja, ist, als ein Beinbruch ja auch.
Was sagt man nochmal? Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Schön.
Talk mit Tees.